ARD.
Hey ho, was geht, liebe Leute? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast Fakt ab. Wir teilen hier mit euch die abgefahrensten Geschichten aus der Wissenschaft, skurrile Forschungsprojekte, nerdiges Wissen und bringen euch alles, was ihr wissen müsst für die nächste, weiß ich nicht, Party? Ja, wenn ihr sehr nerdy drauf seid, dann für die nächste Party. Heute für euch am Mikrofon sind Charlotte Grieser.
Hallo.
Und der Drude der Datenanalyse, Eneas Roch.
Oh,
wir sprechen,
das ist Neues.
Ja, klar. Wir sprechen heute unter anderem über Training für Erektionen. Das habe ich euch mitgebracht.
Okay, ich halte mich noch zurück.
Und was hast du mitgebracht, Charlotte?
Okay, dagegen kann ich jetzt nicht anstinken. Also nichts kann so gut sein wie Training für Erektionen. Aber okay, ich versuch's mal. Ich bin diese Woche über eine Studie zu Klarträumen gestolpert. Also wenn man sich im Traum bewusst ist, dass man träumt. Und also ohne Scheiß, ich kann nicht mehr aufhören, darüber immer weiter zu lesen. Das ist so verrückt. Hattest du schon mal einen Klartraum, Eneas?
Dass ich gedacht habe, oh, ich merke, das ist ein Traum?
Ja.
Ja, höchstens so kurz vorm Aufwachen. Irgendwas ist hier komisch und dann war ich wach. Also.
Ah ja.
Aber nicht so dauerhaft.
Also, nee. Okay, also ich hatte das auch schon mal, ich glaube auch eher so ähnlich, wie du das erzählst. Und es gibt viele Menschen, die in Befragungen darüber berichten, dass sie das schon mal so zufällig hatten. Aber es gibt auch so richtige, ich sag mal, Profi-KlarträumerInnen, ja, die können dann auch ihre Träume beeinflussen, während sie wissen, dass sie träumen. Und jetzt können sie sogar Auto fahren.
Also ich fahre Auto und sage, jetzt mache ich ein bisschen Nickerchen und ich bin mir von beidem... vollkommen im Klaren, was ich hier gerade tue, oder?
Ja, das dachte ich erst auch, leider nicht. Also eigentlich steuern sie einen Avatar, der aussieht wie ein Auto, also sie beeinflussen ein Computerprogramm. Aber es ist trotzdem krass. Ich erkläre dir, warum. Also
gruselig.
Total. Vor allem die Schlussfolgerung daraus, es wird immer schlimmer. Also, Klarträumen oder luzides Träumen wird es auch genannt, das wird natürlich untersucht. Zum Beispiel kann man das benutzen, wenn jemand chronische Albträume hat oder SportlerInnen trainieren im Schlaf, ohne Scheiß, ja, da gibt es auch in Deutschland Forschung zu. Man kann das nämlich lernen. Also, das passiert einem manchmal einfach so, aber man kann das üben und herbeiführen. Es gibt keine Garantie natürlich, dass es klappt, aber es gibt so Übungsmethoden. Zum Beispiel, ich mache mir über den Tag immer wieder bewusst, dass ich gerade wach bin und nicht träume. Oder sofort nach dem Aufwachen schreibe ich mir meine Träume auf. Und wenn man das dann geübt hat, dann kann man sich im Traum bewusst werden, dass das ein Traum ist. Und wenn man richtig gut ist und Glück hat, dann kann man sogar kontrollieren, was man im Traum macht.
Also ich muss tagsüber sagen, das ist hier kein Traum, ich bin wach.
Genau.
Also wenn ich immer in einem ganz gruseligen Meeting sitze und denke, das muss hier ein Albtraum sein, feststelle, oh nein, das ist Realität.
Das ist die Realität.
Das reicht nicht.
Genau. Und dann kannst du aber vielleicht irgendwann in deinen Klarträumen, wenn du dann in deinem Albtraum in einem Meeting sitzt, das verändern und dann stattdessen in der Sauna sein oder so. Also ich weiß nicht, ob du gerne in die Sauna gehst, vielleicht sonst auch irgendwo.
Nehme ich die Person aus dem Meeting mit oder nicht? Das wäre, glaube ich, ein kritischer Faktor.
Das darfst du dir aussuchen jetzt.
Beim Erfolgsrezept, ja.
Okay, also nehmen wir ein etwas unverfänglicheres Beispiel. Du könntest in deinem Traum bestimmen, dass du ein Auto lenkst. So, das haben die nämlich in dieser Studie gemacht.
Ja.
Die haben so eine Handvoll ProbandInnen nur gehabt, weil du brauchst ja erfahrene KlarträumerInnen und die wurden im Schlaflabor verkabelt.
Und davon gibt es auf der Welt nur 10 Stück oder so wahrscheinlich. Ne?
Nein, aber anscheinend hatten die nur 5 zur Hand. So. Die wurden dann verkabelt.
Na immerhin, ich kenne keinen. Also.
Nee, weißt du das? Vielleicht melden sich jetzt nach dieser Folge lauter Freunde und Bekannte bei dir und sagen, hey, wusstest du nicht, dass ich Klarträumer bin?
Es melden sich ganz viele Freunde bei mir und sagen, ich bin gar nicht dein Freund, das hast du nur geträumt. Egal, mach weiter. Also die haben eine Handvoll KlarträumerInnen gehabt.
Und genau. So, und die wurden im Schlaflabor verkabelt. Ne? Den kriegen also diese EEG-Elektroden dran, damit man messen kann, in welcher Schlafphase die gerade sind. Dann hatten die an den Armen und an den Beinen so Elektroden, die Muskelbewegungen, also kleine Muskelbewegungen messen können und an die Steuerung für dieses virtuelle Auto angeschlossen waren. Das heißt, ich bewege meinen Arm und damit lenke ich dann irgendwie das Auto oder ich bewege mein Bein, dann gebe ich Gas, Bremse oder so. Und dann hatten die noch so eine, das sieht aus wie so eine riesige Skibrille oder eine Virtual Reality Brille und da wurden drin Lichtpunkte gezeigt, die kann man auch bei geschlossenen Augen wahrnehmen. So, Proband schläft ein, REM-Phase geht los. Und dann haben die mit ganz kleinen Muskelbewegungen messbar diese virtuelle Karre gelenkt. Ja. Also man wusste auch schon, dass das geht. Und ich finde das ehrlich gesagt krass genug, dass man sagen kann, okay, ich werde jetzt einschlafen und dann träume ich, dass ich ein Auto lenke. Und dann träume ich tatsächlich, ich lenke ein Auto und es ist sogar messbar, dass ich das träume.
Das ist schon krass genug, ja. Das ist ja.
Also, aber dann haben sie auch noch diese Lichtpunkte in der Brille gezeigt bekommen. Also stellt sie so vor, hier links taucht jetzt auf einmal so ein Licht auf vor meinem geschlossenen Auge. Das ist aber so hell, dass ich das sehen kann. Das bedeutet, da ist das Hindernis, da muss ich jetzt um das Auto rumsteuern. Und das hat auch funktioniert.
Wow.
Ja.
Also das ich bin heißt, froh, dass sie das erstmal mit so einem Computerauto getestet haben und nicht schon gleich irgendwie mit so einem, mit einem richtigen, ferngesteuerten, mit so einem Tesla oder so, mit so einem autonomen Auto.
Und du sagst schon Tesla, sie haben tatsächlich, da steht in diesen Schlagzeilen, steht bla 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 Tesla gesteuert und ich war so, what? Moment, halt, 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 stopp, stopp. Und natürlich ist es nur ein virtueller Tesla.
Naja. Sei froh. Ja. Also das ist, ich finde, die Forschung geht hier etwas zu schnell für meinen Geschmack voran. Weil zu sagen, okay, die künstliche Intelligenz hier, die hat vielleicht ein moralisches Dilemma, so, ne, das Auto fährt und dann hier stolpert eine Frau mit Kinderwagen auf die Straße und da ist eine rote Ampel und sozusagen, wo fahre ich jetzt drüber? Das finde ich schon gruselig genug. Aber vorzustellen, dass das Auto es gar nicht selbst entscheidet, sondern irgendeine Arschbacke, die gerade im Bett liegt und denkt, oh, ich fahre hier schön in meiner Computersimulation und gar nicht merkt, dass sie da haufenweise noch einen Lichtpunkt erledigt und noch ich mache hier Highscore. Und in Wirklichkeit sind das echte Menschen, um Gottes Willen.
Ja, also diese Interaktion in beide Richtungen, die wurde auch schon mal vorher gemessen, nur eben nicht bei so einem ich steuere irgendwas virtuell, sondern man kann mit jemandem, der klarträumt, vorher Signale verabreden. Also sowas wie, ich frag dich eine Ja- oder Nein-Frage und bei Ja bewegst du die rechte Hand und bei Nein bewegst du die linke Hand. Hm? So. Also das geht. Das hatte man vorher schon festgestellt, was ich auch total verrückt finde, aber jetzt haben die eben tatsächlich diese Computerinteraktion gehabt. Es ist
gruselig. Ja. Es ist irgendwie gruselig, aber auch cool. Also
ja, das ist es. Also es ist auch, man muss sagen, es ist noch ein Preprint. Also es ist noch nicht peer-reviewed und es ist auch ein Startup, was da in diese Forschung investiert hat. Also die wollen natürlich irgendwie auch damit irgendwann mal Geld verdienen. Aber wenn das repliziert werden kann, Alter, was soll ich denn im Schlaf sonst noch alles machen, ja? Kann ich dann im Schlaf Auto fahren und arbeiten oder so?
Ich möchte mich erholen, genau. Wer weiß, wie viele Fragebögen ich schon hier mit Ja und Nein beantwortet habe, ohne es zu merken. Und alle sagen, oh, der Idee, er ist ja sehr gesprächig nachts. In Wirklichkeit waren das so Zuckungen.
Also die AutorInnen, die schreiben natürlich, man kann das für so ganz viele Sachen benutzen, ganz toll, also klar, ne? Studien dazu, was im Schlaf erlebt wird, okay, also das kann ich irgendwie noch verstehen, ne? So, wenn man mehr übers Träumen erfahren möchte und mehr darüber, wie unser Bewusstsein funktioniert und dann eben auch Schlaf funktioniert, okay. Aber dann steht da drin, ich zitiere, in ferner Zukunft könnte diese neue Realität die täglichen Abläufe vieler Menschen verändern, weil sie Routineaufgaben erledigen könnten, bevor sie aufwachen. Ich soll also meine To-Do-Liste abarbeiten, bevor ich aufstehe.
Gruselig.
Ich will meine Ruhe, verdammt nochmal.
Ja, ich auch. Vielleicht sind wir dafür auch schon zu alt. Bleiben wir beim Thema Trainieren. Wir wissen ja alle, wenn man etwas richtig gut beherrschen möchte, dann muss man das üben. Also Joggen, Fremdsprachen, Nähen, Singen oder auch schon im Kindesalter. Alles eigentlich. Lesen, Sprechen, Laufen. Wenn man es können will, muss man es trainieren. Und das gilt auch für Erektionen.
Pardon me?
Ja, du hast richtig gehört. Auch Erektionen wollen gelernt sein oder trainiert sein. Das haben MolekularbiologInnen aus Stockholm herausgefunden. Der Schwellkörper im Penis wird trainiert und in Schuss gehalten durch fortwährende Erektionen.
Fortwährende?
Also nicht... Durch regelmäßiges Training, also die Menge macht es unter anderem auch. Also wohlgemerkt, das waren jetzt nicht irgendwelche Porno-Freaks, sondern BiologInnen.
Ja,
schließt sich nicht
aber
aus,
warte mal.
Ja.
Training hört sich für mich immer so an und auch die Beispiele, die du vorhin genannt hast, das sind Sachen, die man ja mit Absicht übt. Wie übt man, also ich habe ja keinen, aber wie übt man denn eine Penisschwellung? Ist es gut, möglichst häufig dafür zu sorgen, dass man eine Erektion kriegt?
Ja,
ich greife
genau.
Wahrscheinlich vor, ne?
Genau, du greifst ein bisschen vor.
Okay.
Also wie man das absichtlich herbeiführt.
Ja gut, okay, das war wirklich eine dumme Frage.
Da gibt es Möglichkeiten.
Das war so eine richtig dumme Frage, Schatz.
Aber ja, also
Ich dachte jetzt an so ein Übungsprogramm, weißt du, du sitzt so da mit so einer kleinen Hantel oder so. Aber natürlich, ja, okay. Also okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh Gott. Ja, gut.
In der Arbeit geht es erstmal, wir müssen weg von diesem Thema. Es geht um zelluläre Mechanismen der Erektion, deshalb jetzt etwas Theorie.
Okay.
Ich kann mir schon vorstellen, so in der 8. Klasse, liebe Kinder, ne, so heute geht's um Erektionen und dann kommt Theorie. Also der Schwellkörper im Penis ist ein Schwamm, kann man sagen. Das Corpus cavernosum. Und wie gut dieser Schwamm eine Erektion hinkriegt, hängt davon ab, wie gut Blut da einströmen kann und wie gut der Schwamm das Blut dann drin hält. Mhm. Und jetzt gibt es sogenannte glatte Muskelzellen, die regulieren die Durchblutung des Schwamms und damit auch dessen Festigkeit. Und sie werden unterstützt von Penisfibroblasten. Das sind Zellen, die man so im Bindegewebe findet. Also Fibroblasten allgemein.
Hey, das wäre auch ein richtig gutes Karnevalskostüm gewesen eigentlich, Penisfibroblasten.
Ich glaube, da muss man eine ganze Menge erklären. Soll es ein Baguette sein? So, jetzt haben sie ein Experiment gemacht. Diese Zellen, diese Fibroblasten, haben sie lichtempfindlich gemacht und von außen mit blauem Licht angeschaltet bei Penissen von Mäusen. Ich stelle mir gerade vor, so...
Ich sehe das auch so, du gehst so bist in irgendeinem Raum, wo es blaues Licht gibt, warum auch immer, ne? Keine Ahnung, was vielleicht da. Du schaltest einfach deinen Fernseher an und dann
machst
du.
Ja, oder Toilette
Ping.
Am Bahnhof. Ja.
Ja.
Genau.
Ungünstig. Okay, gut, aber Mäuse, ja?
Ja. Ungünstig, kommt auf das blaue Licht und Zusammenhang an, aber in der Regel ungünstig, ja. Aktivierung durch Licht und damit haben sie festgestellt, wenn wir das jetzt anknipsen, diese Fibroblasten, dann werden die glatten Muskelzellen zusätzlich entspannt und wir haben eine höhere Durchblutung des Penis.
Mhm.
Das hängt auch davon ab, wie gut das klappt, wie viel Fibroblasten du hast.
Ja.
Und wie viel du hast, das kannst du über bestimmte Signalmoleküle steuern. Also haben sie gesagt, 1000 Parameter, um den Blutfluss im Penis zu beeinflussen. Zu viel davon ist ja auch nicht gut. Dann gibt es Priapismus, heißt das, also schmerzhafte und gefährliche Dauererektion.
Ach so, ja.
Und jetzt Zäsur. Eine andere Frage. Kann man eine Peniserektion trainieren? Bei Menschen findet dieses Erektionstraining statt, auf natürliche Weise im Schlaf. Männer erhalten pro Nacht ungefähr 5 Erektionen. Übrigens auch Frauen erfahren im REM-Schlaf eine vaginale Erregung, aber das sieht man am nächsten Morgen natürlich nicht so. Und die große Frage, um die es eigentlich geht, ist, bringt's das? Ist dieses nächtliche Irrigieren eigentlich gut oder nicht?
Oder nervt es nur? Okay, ja.
Also haben sie gemacht, her mit den Mäusen und haben dann da per Knopfdruck die Erektion der Mäuse gesteuert. Ich habe ein Interview gelesen, da steht drin, wir haben einfach auf die Gehirnregion gezielt, die für die Auslösung einer Erektion verantwortlich ist, über ein Designermedikament. So, ja.
Geht ja, man muss das auch bei Menschen? Gibt es eine Region, die für die Erektion verantwortlich ist, auf die man einfach zielen kann?
Zielen über ein Designermedikament. Ich könnte mir vorstellen, dieses Designermedikament wird mir immer in meinem Spam-Ordner angeboten.
Ist eine blaue Pille, ja, okay, gut.
Ja. Und sie haben Folgendes festgestellt, häufigere Erektionen führen dazu, dass du mehr Penisfibroblasten hast. Wenn du mehr hast, ist der Blutdurchfluss besser. Und das heißt, je mehr Erektionen man hat, desto einfacher wird es, langfristig auch eine zu bekommen und zu behalten.
Ah, okay. Also heißt, es ist sinnvoll, diese nächtlichen Erektionen zu haben, aber... ist das jetzt okay, schön, wir machen da einen Haken dran, diese Frage ist beantwortet nach Sinn und Zweck der nächtlichen Erektion? Oder kann man jetzt sagen, das können wir für irgendetwas Weitergehendes benutzen?
Sie haben jetzt ja die
Trainingscamp der deutschen Pornodarsteller-Gewerkschaft oder so.
Ob eine Gewerkschaft jetzt just dafür da ist, ihre Mitglieder in ein Trainingscamp zu schicken, um noch besser zu performen? Eigentlich ist doch Gewerkschaft
ja,
eher dafür da.
Fortbildung bietet doch die Gewerkschaft.
Wir streiken jetzt und wollen irgendwie mehr.
Auch Fortbildung.
Ja,
ja klar.
Okay. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht Mitglied in der Gewerkschaft der Pornodarsteller.
Also meine Gewerkschaft bietet...
Ich möchte es gar nicht wissen, Charlotte. Danke, ich möchte es nicht wissen. Schön, dass du inzwischen beim Fakt ab bist. So, es ist ja ein bisschen wie bei normalem Sport. Wer jeden Tag joggt, dem fällt es auch leichter, den 5-Kilometer-Firmenlauf mitzumachen und durchzuhalten. Wobei ich jetzt keinen Zusammenhang zwischen Erektionen und Firmenveranstaltungen herstellen möchte.
Schon wieder, ja.
Man kann es nutzen in folgendem Sinne. Wenn man alt wird, merkt man, also Mann tatsächlich auch jetzt hier, haha mit 2N, weniger Morgenlatte. Und das ist jetzt schlecht, weil das ja auch weniger Training ist. Und man sagt, aha, vielleicht haben Erektionsstörungen ja auch damit zu tun, dass du einfach weniger trainierst. Und jetzt könnte man irgendwie da weiterforschen und sagen, kann man irgendwie kann man irgendwie Erektionstraining machen, damit du im Alltag keine erektile Dysfunktion hast.
Also entweder dafür sorgen, dass man mehr Fibroblasten hat, Penisfibroblasten, genau. Oder halt sagen, du musst jetzt halt üben.
Genau, dadurch bekommst
morgens
du mehr.
Morgens erstmal 10 Minuten.
Erektion.
Ja. Erektion, okay.
Dadurch bekommst du mehr Fibroblasten. Nachts trainieren hatten wir gerade schon, ist ja eigentlich cool, ne? Du schläfst und musst nichts aktiv tun.
Mhm.
Und da kann man ja richtig froh sein, eigentlich, dass die Natur nur eine nächtliche Erektion als Training vorgesehen hat und nicht irgendwie Liegestütze oder Sit-Ups. Finde ich gut.
Wobei, andererseits, ich meine, wenn ich das machen würde und dabei schlafe und das gar nicht mitkriege und dann so total durchtrainiert werde, finde ich, also die Idee gefällt mir durchaus.
Ja, wer weiß, ob das schön ist für einen potenziellen Partner, Partnerin, die daneben liegt, wenn du dann ein Fitnessprogramm durchziehst und dann hast du am nächsten Morgen super Bauch, Beine, Po, aber leider die halbe Nacht geturnt und die anderen haben keine Ahnung.
Ja, aber das macht ja dann die andere Person neben mir auch.
Das stimmt. Während ich mich durch die Fachliteratur gekämpft habe, habe ich festgestellt, dass der Schwellkörper, das Corpus Cavernosum, in der Community mit CC abgekürzt wird. Und jetzt jedes Mal, wenn ich seitdem meine E-Mail schreibe oder jemand mit CC schicke, denke ich, Schwellkörper. Ich muss es wieder loswerden. Ich musste mich da anders konditionieren. Eine Idee hatte ich aber noch, als ich über den Priapismus gelesen habe. Priapismus heißt so, weil der Name von einem Gott kommt, nämlich von Priapos. Das ist der Gott der Fruchtbarkeit und der wird traditionell mit einer Erektion dargestellt, damit man auch sieht, worum es hier geht. Und ich denke mir, von dem würde ich gerne mal einen Marvel-Film sehen. So, Thor war ja ganz okay, aber es ist ja schon ein sehr herkömmlicher Gott. Aber das wäre mal richtig außergewöhnlich.
Gut, das ist dann aber wirklich ein erwachsener Marvel. Hey, vielleicht gibt's ja, hast du bei YouPorn mal nachgeguckt? Hast du mal den Namen des Gottes bei YouPorn eingegeben? Wer weiß, was da rauskommt.
Das nehme ich mit als Hausaufgabe.
Eneas Basic Überlebensstrategie. Was machst du bei Gewitter?
Drin bleiben.
Richtig. Wenn du draußen bist?
In ein Auto gehen.
Mhm, sehr gut. Fahrradäscher Käfig. Kein Metall, keine Bäume. Und wenn du dich fortbewegen musst und das Gewitter schon ganz in deiner Nähe ist, dann solltest du...
Wenn ich mich fortbewegen muss, schlurfen, die Füße nicht vom Boden heben. Beide.
Hüpfen. Mit geschlossenen Beinen hüpfen. Wegen der Schrittlänge. Weil du dann an unterschiedlichen Stellen, je größer deine Füße auseinander, je weiter deine Füße auseinander sind,
ja, desto
höher
ja.
ist der Spannungsunterschied. Aber gut.
Da kriege ich auch schöne Muskeln, wenn ich das Gewitter überstanden habe.
Aber
wenn
nicht
ich schon nachts keine Sit-Ups mache.
Genau. Also. Es ist so oder so nicht sehr wahrscheinlich, dass dich der Blitz trifft. Das passiert in Deutschland ungefähr 200 Mal pro Jahr und die meisten Menschen überleben das auch.
200 Leute werden in Deutschland pro Jahr getroffen?
Pro Jahr vom Blitz getroffen, ja. Also direkt oder indirekt natürlich. Ne? Es geht nicht immer direkt in den Körper, sondern das ist ja auch so, wenn du neben dem Baum stehst und der Blitz geht in den Baum, dann kann ja die Ladung auch durch dich durchgehen. Die meisten Menschen überleben das. Wenn du deine Chancen erhöhen möchtest, dann solltest du dir übrigens beim nächsten Gewitter möglicherweise eine Flasche Wasser über den Kopf kippen.
Eigentlich soll ich doch bei Gewitter aus dem Wasser raus.
Ja, aber du bist ja Physiker, das heißt, du weißt auch, das Wasser leitet den Strom besser ab.
Ach so, genau, ja. Ja, man kriegt ja im Winter deswegen auch eher ein Gewicht, weil die Haut so trocken ist und die Ladungen nicht abfließen können. Ah ja.
Ja, also Forschende aus Ilmenau und Leipzig haben das experimentell untersucht, nicht mit Menschen natürlich, sondern mit Dummies. Ein sogenannter Wet Flashover. Danke, ja. Schön, dass du deine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzt. Dein sogenannter Wet Flashover erhöht deine Überlebenschancen eventuell, natürlich, wenn dich der Blitz am Kopf trifft. So, Wet Flashover, nasser Kopf, bessere Chancen. Warum? Ja,
okay. Klang jetzt gerade so, als wärst du auch noch im Thema Morgenlatte. Ich habe einen Wet Flashover. Schön, wenn man Fachtermini lernt, ja.
Ah, fantastisch. Also deine Überlebenschancen sind, je höher, desto weniger Ladung durch deinen Körper fließt und umso mehr außen an dir runter. Und das passiert sowieso, dass mehr außen an einem runtergeht, wenn man vom Blitz getroffen wird, als durch den Körper durch. Aber am besten ist ein sogenannter Surface Flashover, also es geht nur außen lang. Und bei trockener Haut passiert das auch, aber wenn die Haut nass ist, weil es bei einem Gewitter ja manchmal auch regnet, Überraschung, dann eher so. Also die haben sich so Schädeldummies gebaut mit Haut, Schädeldecke und Hirn. Ich habe versucht zu verstehen, woraus das war, das Zeug. Das ist aber nochmal ein extra Chemiekurs. Wir packen das Paper in die Shownotes, wenn ihr das nachlesen könnt, gerne. Und dann haben die einen Dummy außen feucht gemacht und einen trocken gelassen und dann eben Strom draufgeleitet, also einen Blitz simuliert. Und Ergebnis, der trockene Kopf hatte mehr äußere Verletzungen, aka Verbrennungen. Und es wurde auch mehr Ladung bis ins Gehirn geleitet. Also ist eventuell gut, wenn dein Kopf nass ist, wenn du vom Blitz am Kopf getroffen wirst.
Aber du musst wahrscheinlich ganz nass sein, damit es auch bis zum Boden fließt und nicht nur bis zu den Schultern und dann versenkt es dir irgendwie den Hals oder so. Aber wer weiß.
Ja, und du musst eine Glatze haben, weil sie haben es nur ohne Haare ausprobiert bisher.
Und du musst ein Gummikopf sein, ja.
Genau. Also es ist natürlich ein rein physikalisches Experiment und beim echten Menschen kommt nicht so ganz unwichtig die Biologie auch noch dazu.
Passiert.
Ja. Aber ich erfülle eventuell in einigen Teilen das Klischee einer Absolventin einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen.
Oh mein
das
Gott.
Ist jetzt ja auch schon ein bisschen her.
Bremen wäre doch schlimmer.
Ja, ich weiß. Also alle, die mir jetzt in Bayern zuhören, wissen jetzt, mein Abitur ist nichts wert. Also bei uns war das noch so, das ist heute, glaube ich, auch anders auf Gesamtschulen, dass man immer nur eine Sorte naturwissenschaftlichen Unterricht in einem Jahr hatte. Also entweder oder in einem Halbjahr, entweder Bio oder Physik oder Chemie. Und dann gab es ja auch damals schon einen gewissen Lehrermangel in MINT-Fächern. Das heißt, es gab an unserer Schule einfach viele BiolehrerInnen. Und ich habe ziemlich viel Bio gehabt, aber sehr wenig Chemie und Physik. So. Das heißt, wenn ich irgendein physikalisches Thema oder irgendein Thema, was physikalische Implikationen hat, mir angucke, dann sitze ich immer so hochkonzentriert da und versuche erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert, weil ich nicht auf so ein klassisches Schulwissen Physik zurückgreifen kann.
Schön, dass du für die Darstellung von hochkonzentriert deine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzt.
Immer wieder gerne. Aber vielleicht bin ich ja auch nicht die Einzige. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal zusammenzufassen. Und der Herr Physiker darf mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja?
Oh, Scheibe.
Also elektrische Ladung geht ja sprichwörtlich den Weg des geringsten Widerstandes und Wasser leitet gut. Deswegen soll man ja auch aus dem Schwimmbad raus oder aus dem Meer raus, wenn Gewitter ansteht. So. Mhm. Und Blitze funktionieren so. Sehr hohe Ladung. Und dann ist der Spannungsunterschied entscheidend. Also je höher der ist, desto höher muss auch desto mehr muss auch überbrückt werden.
Ja, ja? Also wenn du sehr viel Ladung hast,
halt, genau. Und im Wasser geht es halt einfach schneller. So. Deswegen formt sich schon bei niedrigerer Spannung so ein Wet Flashover. Also das heißt, es muss gar nicht so viel Spannung da sein, damit das an der Körperoberfläche langfließen kann, anstatt halt viel in deinen Kopf oder dann auch in deinen Körper reinzugehen. Zumindest ist das so bei den Experimenten, die an Isolatoren getestet werden. Und jetzt untersuchen die das eben auch in Bezug auf Menschen. Also das heißt, vielleicht ist dann auch die Spannung gar nicht so groß, weil der Blitz schnell, du den Blitz sozusagen etwas weniger heftig abkriegst.
Ja, plausibel. Ha! Also alle Isolatoren schlagen irgendwann durch. Und es gibt halt gute oder besonders resistente und weniger resistente und Luft ist zum Beispiel ganz gut und Wasser ist jetzt nicht so der Top-Isolator. Ja. Und dann brauchst du halt bei Wasser geringe Spannung und damit du bei der Luft durchschlägst, brauchst du halt mehr Spannung. Genau.
Genau. Und deswegen ist es dann natürlich schöner, am feuchten Kopf getroffen zu werden, also schöner, weniger furchtbar als, ja, okay. Ha, Mensch, Frau Maßmann, haben Sie das gehört? Ich hab's verstanden.
Ich habe einen Tipp für euch, um besser anzukommen. Beim Flirten, bei Freunden, im Beruf. Nee, nochmal. Ich habe einen Tipp für euch, um besser anzukommen. Beim Flirten, bei Freunden und im Beruf. Und der Tipp ist, ihr könnt euer Ansehen...
Erektionstraining.
Kommt auf den Beruf an. Du kannst dein Ansehen in der Gruppe verbessern und hast vielleicht höhere Chancen auf eine langfristige Beziehung, wenn deine Stimme tiefer ist.
Ach, come on.
Ja, alter Hut, ich weiß. Aber jetzt nochmal richtig, jetzt nochmal untersucht. An der Pennsylvania State University, AnthropologInnen haben gesagt, wir wissen schon, dass eine tiefe Stimme im Paarungswettbewerb zwischen Menschen wichtig sein kann.
Haben Sie wirklich Paarungswettbewerb geschrieben?
Das stand da irgendwo, ja. Sehr schön. Wobei ich nicht weiß, ob das die deutsche Übersetzung ist, aber also, so habe ich das übersetzt. Mhm. Also man weiß, das ist irgendwie wichtig, wie wirken Männer mit tiefen Stimmen, wie wirken Frauen mit tiefen Stimmen, das wurde schon untersucht. Aber es kann ja sein, dass es auf der ganzen Welt verschieden ist. Und deshalb haben sie jetzt einfach mal auf der halben Welt geguckt. Eine Studie mit Teilnehmenden aus 22 Ländern. Wobei, Disclaimer, ich nehme es wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es die halbe Welt war. Es gibt ja ungefähr 200 Länder. Also eine Studie rund um die Welt, sagen wir es mal so. Sie haben sich also 3000 Leute hergenommen. Die sollten sich Sprachaufnahmen anhören. Immer zwei hintereinander. Entweder männlich oder weiblich. Und es gab immer denselben Satz, zweimal in unterschiedlichen Tonhöhen. Also entweder hast du zwei Männer gehört oder du hast zwei Frauen gehört, die den gleichen Satz gesagt haben, und dann solltest du das bewerten. Und die Männer sollten bewerten, wenn sie eine Männerstimme gehört haben, welche von den beiden Stimmen klingt jetzt für mich respekteinflößender, erfolgreicher, talentierter, prestigeträchtiger, welche gewinnt eher einen Kampf?
Was?
Und die Frauen sollten, und die Männer sollten bewerten, wenn es eine Frauenstimme war. Welche klingt für mich attraktiver, sowohl für eine kurze Beziehung als auch langfristig? Jetzt zu den Frauen. Wenn die Frauen was gehört haben, sollten die Frauen bei der Männerstimme auch das Gleiche mit den Beziehungen beantworten.
Ja.
Also welche ist hier attraktiver für kurze und für lange Beziehungen? Und wenn die Frauen Frauenstimmen gehört haben, sollten sie sagen, welche klingt denn für mich attraktiver und welche klingt jetzt eher kokett?
Hä?
Das war das Setup.
Oh, Klischee-Ole, ja gut. Okay.
Ja. Und ich habe gedacht, ich mache die Studie jetzt hier einfach mal mit dir nach.
Oh, ja, bitte.
Aber das Mindset-Up ist jetzt nicht ganz so seriös. Ich habe jetzt nicht so viele verschiedene Samples. Ich habe nur zwei Männer. Ich habe überlegt, ich gebe dir Beispiele von Prominenten, die ungefähr das Gleiche sagen.
Ja.
Hier kommt Stimme Nummer 1.
I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are.
Okay.
Und jetzt kommt Stimme Nummer 2.
Mm-hmm, I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are.
Ja, okay.
Und welche findest du attraktiver?
Ja, okay, die erste.
Wirklich?
Ja.
Ja, passt zur Studie.
Ja. Wieso hast du jetzt von mir persönlich gedacht, dass ich eher so ein Falsett-Jüngelchen, sag ich jetzt mal gemein, gut finde?
Ich habe gedacht, weil es hier nicht um einen langweiligen, nichts bedeutenden Satz geht, dass hier andere Faktoren eine Rolle spielen und dass man denkt, Billy Joel kann einfach viel schöner singen als der Brummkopf Barry White. Ja? Und der
du
phrasiert
einfach. Du hast mich nur
einfach,
nach der Stimme gefragt.
Ja, okay, ich habe gefragt, was klingt einfach. Ja, stimmt. Ja. Also, Billy Joel finde ich phrasiert schöner, artikuliert besser. Und also
du hast mich nicht gefragt, was schönere Musik ist.
Also, ich habe gestern gedacht, was kann ich dir als Beispiel mitbringen? Und hab geguckt, gibt es irgendwie so KI-unterstützt, so ein Extract aus dem Song? Dass man nur die Stimme bekommt, hier gab es das. Aber es war leider sehr ergiebig. Ich habe noch was anderes gefunden. Hör dir mal das Beispiel hier an.
Aufregend. Oh, baby, keep on. My baby, keep on doing it. Right on. Right on doing it. You got it together. Baby, keep on. Oh, you got it together, baby. Right on.
Okay.
Keep on doing it.
Eventuell klingt das ein ganz kleines bisschen lächerlich in meinen Ohren.
Ganz vielleicht hat es auch nicht nur mit der Stimmlage zu tun, sondern auch mit dem Text.
Wir sind schon wieder beim Erektionstraining angekommen, Mensch. Das ist doch.
Aber ich habe gedacht, Barry White ist ja auf der ganzen Welt bekannt dafür.
Ja.
So, aber zurück zur Studie. Du willst sicherlich wissen, was bei der Studie rausgekommen ist, und das erzähle ich dir. Aber ich habe mir überlegt, ich mache es auch mal im Stil von Barry White und grunze da irgendwie so Liebesflüstereien dazwischen, um dich und alle unsere Hörerinnen zu bezirzen. Also, das Ergebnis dieser Studie. Oh, Baby. Die Stimmlage hat tatsächlich einen Einfluss auf die soziale Wahrnehmung.
Oh, wirklich?
My Baby. Männer finden Männer mit tieferen Stimmen beeindruckender. Und zwar vor allem an Orten mit mehr Gewalt.
Was?
Und an Orten, an denen Menschen eher mit Fremden interagieren.
Okay, warte mal. Also das heißt, du hast vorhin gesagt 22 Länder. Das heißt, in Ländern, in denen es mehr Gewalt gibt und in denen mehr Interaktion mit Fremden stattfindet, finden die tieferen Stimmen besser.
Beeindruckender, genau. Oder
also so echt so richtig Gorilla-Männchen ja. Schlägt sich auf die Brust. Okay.
Genau. You got it together, baby. So kann man sich das vorstellen.
Menschen.
Also tiefe Stimmen haben sich bei Männern entwickelt, schließt man jetzt, weil wir früher mehr mit Konkurrenten zu tun hatten, die wir irgendwie beeindrucken oder verscheuchen wollten.
Gotta get it.
In Sachen Beziehung, sowohl Männer als auch Frauen finden tiefere Stimmen attraktiver, wenn es um langfristige Beziehungen ging. Und hohe Frauenstimmen finden Frauen tatsächlich koketter und Männer finden das attraktiver für kurzfristige Affären.
Das bestätigt wirklich jedes Klischee. Aber warte mal, also zumindest jetzt bei den Männern. Aber was heißt denn koketter? Was soll das denn bedeuten?
Ja, mehr flirty.
Also ich weiß, was das Wort bedeutet, aber...
Ich muss es nachgucken. War ich mir nicht ganz sicher, aber es klang halt so verstaubt und dachte so...
Ja, okay, gut, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, was gemeint ist. Dass man so... sowas, ne?
Ja.
Das ist wieder so... Dass man, oh Mann, das tut mir so richtig weh. Das schlägt so richtig in diese Kerbe von... Frauen, die eine hohe Stimme haben, werden für dumm gehalten, für oberflächlich gehalten. Die wollen Männer für einen One-Night-Stand haben. Die gelten bei anderen Frauen als auch so ein bisschen doof und vielleicht, wenn man jetzt mal so richtig übertreibt, als ein bisschen billig. Das ist ja wirklich so, das sind ja so die totalen, furchtbaren, antifeministischen Klischees überhaupt. Aber kann man in so einer Studie vielleicht auch, also ich meine, das sind ja AnthropologInnen gewesen, die das gemacht haben. Das spielt doch, also ja gut, klar, das spielt halt irgendwie die zentrale Rolle, ne? Dass wir das so gewohnt sind. Was ist denn in einer Gesellschaft, gibt es eine, in der dieses patriarchale Bild nicht existiert, also in der sowas nicht entsteht?
Der Sinn des Lebens ist ja, soweit ich das sehe, dass es weitergeht. Alles, was Menschen und Tiere tun, hat ja irgendwie damit zu tun, wir möchten schlafen, wir möchten essen, wir möchten uns fortpflanzen. Und Fortpflanzung funktioniert halt in einer bestimmten Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach ganz tief bei uns drin, unabhängig von Feminismus und Klischees, dass die Natur es so eingerichtet hat, dass Weibchen Männchen anlocken.
Ja, ja, gut, aber das ist ja, da ist ja dann die Frage, es ist ja, also warum Kurzfrist- und Langfristbeziehung? Das hat ja nichts damit zu tun.
Das hat damit nichts zu tun, das stimmt.
Also die Stimmlage einer Frau hat ja nichts mit ihrer Gebärfähigkeit zu tun. So. Also das heißt dann, ne, das ist ja, da geht es ja durchaus um Rollenbilder und Klischees und nicht darum, ah, das ist eine Person mit Uterus, die kann offensichtlich meine DNA weitertragen, die nehme ich so.
Ja, da wollte ich auch nicht hören, wie die redet. Stimme ist ja auch ein Geschlechtsmerkmal, spielt eine Rolle beim Flirten, haben wir ja jetzt gesehen. Und ich könnte mir das biologisch so erklären, dass es einfach einer von vielen Faktoren ist, der im Zweifelsfall dazu beiträgt, dass du ein Gesamtbild bekommst. Und wenn da jetzt jemand mit einer hohen Stimme spricht, bist du viel schneller dabei zu sagen, aha, das ist das Weibchen, fertig. Als wenn jemand mit einer Barry White'schen Gorilla-Stimme spricht, solche Frauen gibt es ja auch, aber dass das jetzt ein Merkmal ist, was dich jetzt nicht sofort irgendwie mit der Nase drauf stößt. Also, dass man sagt, es ist sowieso alles Schubladendenken und das sind halt mehrere Schubladenfaktoren, die helfen beim Einsortieren.
Ja? Klingt erstmal logisch. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn irgendjemand von unseren HörerInnen weiß, es gibt Studien dazu, ob die Stimmlage etwas mit der Fruchtbarkeit zu tun hat, ob es da Zusammenhänge gibt, das würde ich jetzt gerne wissen. Bitte schickt uns was. Gut, das war's auf jeden Fall für diese Woche mit Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir machen jetzt den Erektionstrainingswitz einfach nicht nochmal. Tschüss, Eneas.
Wir haben alle Varianten durchgespielt. Tschüss, Charlotte.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Und wenn ihr nicht nur das Neueste aus der bekloppten Welt der Wissenschaft wollt, sondern alles, dann gibt's Pony und Bart vom NDR. Ich habe natürlich sofort gedacht, es sind ein Pony und Bart Simpson, aber nein, es sind Martina mit Pony und Greg mit Bart. Das ist ein Podcast, die machen jeden Freitag so eine Art Recap der Woche. Was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht bei Social Media? Was gibt's Neues bei Streamingdiensten, beim Sport und sonst so auf der Welt? Die High- und Low-Lights mit Martina und Greg. Hört mal rein, wir haben euch Pony und Bart in den Shownotes verlinkt.